Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich habe einen Predigttext ausgesucht, der nicht in der normalen Predigtreihe ist, sondern mir einfach ein wichtiges Thema ist. Der Psalm 31 ist es, zumindest die ersten 16 Verse, die ich ein bisschen erklären möchte. Ja, und die Psalmen, die sind ja sozusagen das Gebetbuch der Bibel. So hatte Dietrich Bonhoeffer sein Buch über die Psalmen genannt. Und tatsächlich, die Psalmen, das sind ja die größte Sammlung von Gebeten in der Bibel. Und diese Gebete, die sind über 2.500 Jahre alt. Alles nur alter Tabak? Nein. Nein, auch wenn sie vielleicht sogar teilweise bis zu 3.000 Jahren alt sind. Das weiß man gar nicht ganz genau, wie alt sie sind. Steht ja kein genaues Datum dabei. Aber die Gebete in den Psalmen, die sind meistens auch für uns heute noch gut verständlich. Sie beschreiben verschiedene typische Lebenssituationen, die wir heute genauso kennen wie die Menschen damals. Es gibt Freude und Leid. Es gibt Not und Elend, genauso wie die Freude und die Dankbarkeit nach der Rettung aus der Not. Es gibt viel Lobpreis. Ja, und so ist es nun auch mit dem Psalm 31, der also nun mein Predigttext sein soll. Ich lese die Verse 1 bis 16. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Die mich sehen auf der Gasse, die fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele mich verleumden. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Ja, in diesem Psalm da sind einige bekannte Verse drin. Zum Beispiel, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Oder auch die letzten Worte Jesu am Kreuz, kurz vor seinem Tod, wo er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das alles sind ja schöne Vertrauensaussagen, in denen der Beter sein Vertrauen zu Gott ausdrückt. Aber darauf möchte ich erst später eingehen. Zunächst möchte ich auf die Probleme eingehen, die der Psalmbeter beschreibt, bevor er Gottes Hilfe erfahren hat. Es ist ja ganz interessant, wie der Psalm aufgebaut ist. Es kommen immer wieder mal so ein paar Vertrauensaussagen und dann berichtet der Beter aber auch von seinen Problemen und um seine Hilfeschreie. Und so ist nun der erste Teil meiner Predigt einfach überschrieben, das Leid und die Probleme des Beters. Schon in den ersten Sätzen des Gebets erzählt der Beter, wie er Gott um Hilfe gebeten hat. Er rette mich, sagt er. Gott soll ihm helfen und ihm ein starker Fels sein, ihn beschützen. Gott soll ihn aus dem Netz ziehen, das man ihm heimlich gestellt hatte. Ja, man hatte ihm wohl eine Falle gestellt, so dass er sich wie in einem Netz gefangen gefühlt hat. Da haben vielleicht andere Leute etwas Böses mit ihm vor. Kennen Sie das? Gibt es das hier in Öschelbronn? Ja, auch das wird es, denke ich, heute genauso geben wie damals. Der Psalmbeter beschreibt das nicht genauer, aber in irgendeiner Form kommt auch das eben wieder vor. Und dann im zweiten Teil des Psalms, ab Vers 10, da geht es erst richtig los. Da beschreibt der Beter seine Probleme mit weiteren und teils richtig drastischen Bildern. In Vers 10, mein Auge ist trübe geworden vor Gram und meine Seele matt und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Tja, also dieser Beter scheint da wirklich am Ende gewesen zu sein. Wegen Kummer und Sorgen. Die haben ihn kaputt gemacht, die haben ihm die ganze Kraft geraubt. Und sich Sorgen machen? Ja, das kennen wir auch heute sehr gut. Wenn bei uns Leib und Seele verschmachten, gerade in der dunklen Jahreshälfte, wenn wir uns Sorgen machen, wie es weitergeht, ob das nun Krankheitsprobleme sind oder finanzielle Probleme oder ob die Kinder uns Probleme machen. Ja, da könnte man ja auch depressiv werden. Und was macht man dann? Der Beter hat aber eine gute Idee. Er versinkt nicht in seinen Sorgen und seinem Selbstmitleid. Er bleibt nicht zu Hause und sagt, ist doch alles egal, jetzt gebe ich auf, sondern er bittet Gott um Hilfe. Prinzipiell mag das nicht so überraschend sein, aber gerade dann, wenn es einem schlecht geht, dann sollte man daran denken. Und der Beter erzählt Gott dann einfach, dass er von seinen Gegnern so sehr verspottet wird, dass er seinen Freunden und Nachbarn schon peinlich ist. Und wer das Internet kennt, der weiß, so einen Spott gibt es heute genauso, und zwar tausendfach, in den sozialen Netzwerken. Vielleicht auf Facebook für die Älteren oder auf Instagram für die Jüngeren unter uns. Ja, schlecht übereinander reden, den anderen schlecht machen, das gibt es auch heute. Und auch dafür bittet der Beter Gott um Hilfe. Aber das Problem ist, die Bitten sind gar nicht so schnell erfüllt worden von Gott. Da musste er manchmal lange warten, bis Gott ihm geholfen hatte. Und das erfahren wir leider heute auch genauso. Da denkt man dann leicht, Gott will gar nicht helfen. Gott kann das gar nicht. Oder gibt es Gott überhaupt? Für den Beter wurde dann alles noch schlimmer. Die, die ihn auf der Straße sehen, die sind vor ihm geflohen, haben ihn gemieden. Und dann hat er das Gefühl, dass man ihn vergessen hat, so wie man einen Toten nach einiger Zeit vergisst. Also mit anderen Worten, die soziale Isolation ist so stark, dass er sagt, er fühlt sich wie ein zerbrechendes Gefäß. Also so erschöpft, so kraftlos, dass ihn nichts mehr zusammenhält. Wie ein Krug, der droht auseinanderzubrechen. Also ich finde, das sind sehr drastische Bilder, die man sich deutlich vorstellen kann. Und dann sagt er schließlich, dass die Feinde ihm nach dem Leben trachteten. Also so viele Beter, so viele Probleme hat der Beter, so viel Leid hat er erfahren, dass die meisten gesagt hätten, an einen Gott, der so viel Leid in die Welt bringt und der so viel Leid zulässt, auch an so einen Gott kann ich nicht glauben. Und tatsächlich, für viele ist das auch heute der Hauptgrund, zum Atheisten zu werden. Ich hoffe, Sie tun das nicht. Aber in manchen Bestsellern von Atheisten kann man das so lesen. Wenn es so viel Leid gibt, dann gebe ich die Religion lieber gleich auf. Ja, das waren die Sorgen des Beters. Und so, nun komme ich zum zweiten Teil. Das Gute an dem Psalm ist, dass der Beter wirklich auf Gott vertraut und dass er sich Gott anvertraut hat. Was machen denn wir Juden und Christen, wenn wir von schlimmem Leid in der Welt erfahren oder wenn wir sogar in der eigenen Familie Leid erleben? Denn wir haben zunächst die gleichen Fragen wie die anderen auch, die gleichen Fragen wie die Atheisten. Wir fragen uns auch, warum passiert es gerade mir? Warum lässt Gott das zu, was wir so unbegreiflich finden? Ich war doch immer fromm, mag vielleicht sogar jemand denken. Es ist nicht gerecht, dass mir das passiert. Und gibt es Antworten darauf? Nein, es gibt keine einfachen Antworten darauf. Es ist unrealistisch, wenn wir erwarten, Gottes Pläne und Motive verstehen zu können. Das Einzige, was wir haben, wir kennen das Kreuz, wir kennen das Evangelium von Jesus Christus. Und da können wir Gottes Liebe erkennen. Und das ist das, was wir am meisten brauchen. Ich möchte einfach keine Hilfsangebote von Antworten geben, die das Leid erklären. So nach dem Motto, irgendwann gibt es einen Sinn. Das mag Gott wissen, aber ich weiß es nicht. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, die eine Frau Ann Voskamp in einem Buch erzählt hat. Ihr Buch heißt 1000 Geschenke. Und sie erzählt dabei, wie sie versucht hat, den sinnlosen Tod ihrer Schwester zu verstehen. Ihre Schwester ist mit 2 Jahren von einem Lastwagen überrollt worden. Und die Frau Voskamp kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass die entscheidende Frage ist, ob wir Gottes Wesen vertrauen. Ist er wirklich ein Gott der Liebe? Ist er wirklich gerecht? Frau Voskamp wörtlich, Gott gab uns Jesus. Wenn Gott uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat, Wird er uns dann irgendetwas vorenthalten, das wir brauchen? Wenn Vertrauen verdient werden will, hat Gott dann nicht unser Vertrauen ohne Wenn und Aber verdient? Mit seinen offenen Wunden, mit den Dornen, die sich in seinen Kopf gruben? Und mit deinem Namen auf seinen aufgesprungenen Lippen? Wird er uns dann nicht voller Güte all das schenken, was in seinen Augen richtig und das Beste für uns ist? Er hat uns ja schon das Geschenk gegeben, das alles Verstehen übersteigt, seinen Sohn. Tja, liebe Gemeinde, eine Frau, deren Schwester mit 2 Jahren durch einen Unfall getötet wurde, und die schreibt: Vertraut auf Gott, denn er hat unser Vertrauen verdient, weil er uns in Jesus alles gegeben hat. Das ist die Art, das ist die Blickrichtung, die wir neu finden sollten, wenn wir so ein Leid sehen oder erfahren, dass wir auf Jesus blicken. Und so kann ich eben auch nur den Hebräerbrief zitieren, der in Kapitel 10, Vers 35 schreibt: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und so ist es eben auch mit dem Autor von Psalm 31 gewesen. Er hat sein Vertrauen nicht weggeworfen. Er hat sich mit all seinen Leiden Gott anvertraut. Er hat zu Gott gebetet, er hat ihn um Hilfe gebeten. Ja, vielleicht hat er auch um Hilfe geschrien. Aber er hat Gott vertraut. Und er hat dann die wunderbaren Vertrauensaussagen geschrieben, die uns auch heute Mut machen sollen und wollen. Er hat geschrieben: Gott, du bist mein Fels und meine Burg. So betont er die Geborgenheit und den Schutz durch Gott, die er am Ende dann doch auch erfahren hat. Und das hat auch Luther in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« betont. Ja, Gott, du bist mein Fels und meine Burg. Und in Vers 6 vertraut sich der Beter dann ganz Gott an, indem er sagt: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Für den Beter ist es eine komplette Lebensübergabe. Für ihn ist Gott ein treuer Gott, der ihn erlöst hat. Ich weiß, dass die Gemeinde hier in Öschelbronn fromm ist. Trotzdem frage ich, hat Gott sie auch so erlöst? Können sie Gott so vertrauen, auch wenn wirklich schlimmes Leiden passiert? Sind wir bereit, unser Leben so an Gott abzugeben? Und genau diesen Vers hat Jesus von Nazareth zitiert, als er am Kreuz hing und schon spürte, dass sein Tode nahe war. Bei Jesus beschreibt der Satz die völlige Verbundenheit Jesu mit Gott. Jesus und der Vater sind eins, heißt es im Johannesevangelium. Und doch kann man Jesus und den Vater in gewisser Hinsicht unterscheiden. Im Augenblick des Todes, da vertraute sich Jesus ganz dem Vater an und sagte mit Psalm 31: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Liebe Gemeinde, es wäre schön, wenn wir das auch so sagen könnten, wenn wir sterben. Der Psalmbeter konnte also sein Leben Gott übergeben, weil er schließlich die Hilfe Gottes erfahren hat. Er freute sich, weil Gott ihn nicht seinen Feinden überlassen hat. Und so konnte er dann auch sagen: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es war ein großer Schritt nach all den Problemen, die er gehabt hatte. Das heißt nämlich nun, dass er nicht mehr eingeengt ist von den Gegnern, von den Feinden. Nein, Gott hat ihm Möglichkeiten gezeigt, neue Möglichkeiten, dass er einen neuen Horizont eröffnet bekam für sein Leben. Und da können wir uns heute fragen, ob Gott uns heute im Jahr 2020 den Horizont öffnen möchte und uns auch etwas Neues zeigen möchte. Vielleicht einen neuen Auftrag, eine neue Sache, die wir machen könnten, die einfach dran ist. Schließlich möchte ich in einem letzten Teil noch den bekanntesten Vers aus dem Psalm etwas besprechen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, auch das ist eine klare Vertrauensaussage. Der Beter fasst hier seine Erfahrung mit Gott in Worte. Gott wird mich nicht verlassen, was auch immer kommt. Ich bin eingebettet in seine Wirklichkeit und in seine Zeit und in sein Geheimnis, auch wenn ich nicht alles verstehe. Gott und die Zeit. Ja, die Zeit. Was ist denn das? Gott und die Zeit ist ein seltsames Verhältnis, denn der ewige Gott, der ist ja ewig, also er steht irgendwie über der Zeit. Der Kirchenvater Augustin, der hat das mal gesagt, Gott kann nur jenseits von Raum und Zeit sein, ein unzeitlicher Herr über die Zeiten, eine andere Dimension als unsere Raumzeitdimension. Nur so kann Gott die Zeiten überblicken. Und doch ist Gott uns in unserer Zeit ganz nahe. Und so will der Psalm uns heute Gelassenheit lehren, weil unsere Zeit und unser Leben in Gottes Hand sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott will uns nichts Böses tun, auch wenn er weiß, dass es Leiden gibt in der Welt und in unserem persönlichen Leben. Wir dürfen aber Gott vertrauen, der uns geschaffen hat. So wie es auch Paul Gerhardt gedichtet hat, der auch viel Schlimmes erlebt hat in seinem Leben. Paul Gerhardt schreibt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.